Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Elena Gorgis.
Herzlich willkommen. Das deutsch-polnische Haus steht auf der Prioritätenliste der Kulturstaatsministerin ganz weit oben. Realisiert ist es noch nicht, aber es gibt inzwischen einen Entwurf. Und den besprechen wir hier gleich in Fazit. Und wir laufen über die Laufstege von Berlin. Da hat heute nämlich die Fashion Week begonnen. Nach eher ernüchternden Jahren wagt man jetzt den Neuanfang. Außerdem würdigen wir den albanischen Schriftsteller Ismail Kadare. Seine Romane setzen sich mit dem Leben in totalitären Regimen auseinander. Jetzt ist er im Alter von 88 Jahren gestorben. Und auf die Frage, ob er gerne in einer anderen Zeit gelebt hätte, hat er einmal das hier gesagt.
Sprech.
Ja. Das habe ich schon oft gedacht. Wie wohl die meisten Schriftsteller, die in schwierigen Zeiten gelebt haben. Im Falle von Albanien kann man der Frage überhaupt nicht entgehen. Ich habe versucht, mich für eine andere Zeit zu entscheiden. Das ist mir aber nicht gelungen. Letztlich bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich wieder in der heutigen Zeit leben wollte.
Ismail Kadare, gleich mehr von ihm und über ihn. Morgen finden in Warschau die 16. deutsch-polnischen Regierungskonsultationen statt. Mit dabei ist auch Kulturstaatsministerin Claudia Roth, die sich mit ihrer polnischen Amtskollegin Hanna Kamila Wróblewska treffen wird. Mit im Gepäck hat sie den Realisierungsentwurf für das deutsch-polnische Haus in Berlin, der gerade vom Bundeskabinett abgesegnet worden ist. Vom Bundestag beschlossen ist der Entwurf noch nicht. Bisher gab es nur ein Eckpunktepapier. Zeit also für uns hier in Fazit, diesen Entwurf mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Mit meinem Kollegen Thomas Fitzel. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Die Kulturstaatsministerin nennt das deutsch-polnische Haus ein zentrales erinnerungspolitisches Projekt. Es soll an die Opfer der Nazi-Herrschaft in Polen erinnern, darüber hinaus die lange Verflechtungsgeschichte zwischen Deutschland und Polen beleuchten und einen Raum für Bildung und Begegnung bieten. Das sind sehr viele Vorhaben. Wie genau buchstabiert der Entwurf das alles aus?
Ja, wie Sie schon gerade gesagt haben, es sind viele große Worte. Ohne diese großen Worte können wir kein Projekt mehr beginnen. Es sind eben diese drei Säulen, die sind aber auch schon lange bekannt. Eben Gedenken, Begegnen, Verstehen. Gedenken, das war ja eigentlich der ursprüngliche Gedanke, eben ein Erinnerungsort, wirklich auch ein Denkmal, an dem an die Toten, an die ganzen Opfer gedacht werden soll. Damit verbunden ist aber auch ein Begegnungsort, ein Seminarort, in dem verschiedene Bildungsarbeit stattfinden soll und dann eben noch ein Verstehensort, quasi ein Museum, das wirklich sehr groß gedacht ist, in dem die gesamte deutsch-polnische Verflechtung, diese schwierige Geschichte, also wirklich von den frühen Anfängen des Mittelalters bis in das traurige, tragische 20. Jahrhundert hinein erklärt, gezeigt werden soll. Einfach um jetzt sind ja auch die Flächen bekannt, wie groß das überhaupt gedacht war. Das war im letzten Jahr, im Eckpunktepapier war das ja alles nur noch sehr vage. Da muss man wirklich sagen, das ist eine Fläche von über 3000 Quadratmeter, um das mal zu vergleichen. Die Stiftung Fluchtvertreibung hat ungefähr die Hälfte. Also das sind die Ausmaße des Peibaus, des Anbaus des Deutschen Historischen Museums, wirklich sehr groß gedacht, was da eigentlich entstehen soll. Zusätzlich nochmal die Flächen von dem Begegnungszentrum insgesamt, und auch jetzt sind erstmal die Zahlen bekannt, plant man von einer Bausumme von 70 Millionen Euro. Allerdings, wenn man allein das Volumen betrachtet, was da gebaut werden soll, und man sieht, wie derzeit zum Beispiel Berlin Modern die Kosten explodiert sind, eben das Museum der modernen Kunst am Kulturforum, dann weiß man, und es werden auch andere Zahlen genannt, dass man gut von dem Doppelten mindestens ausgehen kann.
Sie verfolgen die Debatte um das deutsch-polnische Haus seit längerem. An dem Eckpunktepapier vor einem Jahr gab es Kritik. Wurde diese Kritik jetzt angenommen in dem Regierungsentwurf?
Es gab ja zwei Kritikpunkte. Das eine war eben, wie soll so ein Haus funktionieren, wenn man es nicht gemeinsam mit den Polen zustande kriegt. Und das war die große Schwierigkeit. Natürlich waren in diesen ganzen Kommissionen auch polnische Historiker mit drin, polnische Experten, die sich aber in Polen dann immer wiederum den Vorwurf anhören mussten. Sie würden ja instrumentalisiert. Sie sind quasi nicht die Richtigen. Jetzt haben wir eine andere Regierung. Das macht es ja viel leichter. Da ist die Kritik dadurch jetzt entkräftet. Der zweite Kritikpunkt war aber, die ursprünglichen Initiatoren, dazu gehörten der verstorbene Wolfgang Schäuble, Rita Süssmuth, Wolfgang Thierse und Florian Mausbach, der der eigentliche Initiator war, die sagten, die ursprüngliche Idee, ein Denkmal, wurde immer mehr verwässert. Sie hatten mehrfach auch Protestschreiben an Claudia Roth, die Kulturstaatssekretärin, geschrieben, auch gebeten um ein Gespräch und es wurde abgelehnt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe mich heute mit Florian Mausbach getroffen und habe ihn dazu auch nochmal befragt.
Es wurde ja über lange Zeit das Wort Denkmal vermieden, wie der Teufel das Weihwasser. In dem Realisierungsvorschlag, der durchs Kabinett ging, ist plötzlich das Wort Denkmal aufgetaucht. Also warum ist das erschienen? Weil der Druck bei den Gesprächen in Polen so eindeutig war. Polen interessieren sich eigentlich nicht für dieses sogenannte deutsch-polnische Haus oder für ein derartiges Museum. Die Polen wissen, was man ihnen angetan hat. Und das Wichtigste ist eigentlich, es ging uns darum, gegenüber den Polen ein ganz klares Zeichen zu setzen. Wir wissen, was wir getan haben und wir bedauern es, wir trauern darum, mit euch gemeinsam dieses Zeichen zu setzen. Ein emphatisches Zeichen. Das ist auch das, was die Polen erwarten.
Das wird eben in diesem Papier auch nur skizziert. Es sollte ein internationaler Wettbewerb ausgeschrieben werden. Das soll eigentlich auch am klügsten realisiert werden. Aber wie das zusammen funktionieren soll, eben ein Erinnerungsort und ein Dokumentationszentrum und ein Begegnungsort und das Ganze etwas Emphatisches sein soll und eben nicht, ich sage es jetzt mal polemisch, vielleicht doch dieses deutsche Oberlehrerhafte, nachdem wir Polen erst zerstört haben, erklären wir nun auch alles ganz gut. Das ist eigentlich, wird nicht klar in diesem Papier.
Ist denn eigentlich schon klar, wo genau das deutsch-polnische Haus entstehen soll in Berlin?
Also auch wenn man in dem Realisierungsvorschlag sich das noch offen hält, aber es ist eigentlich ganz klar, es gibt eine Präferenz und zwar neben dem Kanzleramt, wo einst die Krolloper stand. Aus welchem Grund? Nach dem Reichstagsbrand tagte das Parlament dort und dort erklärte Hitler auch den Krieg gegen Polen. Die Initiatoren wollten immer den Anhalter Bahnhof aus dem einfachen Grund, das ist mittlerweile sowas wie eine Gedenkmeile. Dort haben wir die Topografie des Terrors. Dort haben wir die Stiftung Fluchtvertreibung Versöhnung. Dort soll auch das Exilmuseum entstehen. Das hätten wir dort alles zusammen und Florian Mausbach als erfahrener Stadtplaner nimmt auch einen anderen Aspekt noch mit hinzu, warum er den Platz gegenüber dem Kanzleramt für den falschen hält.
Da muss man auch darauf achten, dass man die Orte in ihrer Bedeutung beachtet und respektiert. Es gibt in einer Stadt alltägliche Orte, es gibt festliche Orte, kirchliche Orte, religiöse Orte. Aber es gibt natürlich hier auch einen Ort, der symbolisch ist für unsere Demokratie. Und dies ist ein Ort, der sollte ein Ort der Feier unserer Demokratie sein, unserer Republik, der Platz der Republik.
Jetzt muss man abwarten, denn zuletzt muss noch das Parlament, der Bundestag im Herbst entscheiden. Es sind doch erhebliche Kosten, die da hinzukommen. Man wird sehen, wie der Bundestag dann sich entscheiden wird.
Am Abend vor den deutsch-polnischen Regierungskonsultationen. Ein Blick hier in Fazit auf den Entwurf für das geplante deutsch-polnische Haus mit Thomas Fitzel. Herzlichen Dank. Berlin ist bei Touristen beliebt und wird besonders für seine Clubkultur geliebt. Aber ausgerechnet in der Mode spielt die deutsche Hauptstadt nicht in einer Liga mit anderen Modestädten wie Mailand, New York oder Paris. Spätestens seit Mercedes-Benz als Großsponsor vor 2 Jahren absprang, schien der Geist des Aufbruchs der Nullerjahre vorbei zu sein. Und jetzt? Die Berlin Fashion Week gibt's immer noch. Heute ist sie offiziell eröffnet worden und für uns beobachtet das Ganze Vera Glocke, Kulturwissenschaftlerin und ein Host des Podcasts Fashion the Gays. Guten Abend.
Hallo.
Totgesagte leben länger, sagt man ja auch. Was kann man denn aus dem heutigen Eröffnungsprogramm herauslesen? Also welche Labels und Marken haben sich da präsentiert?
Ja, heute hat die Fashion Week mit Präsentationen von relativ jungen Marken wie GmbH und Marie Lüder, aber auch mit einer Präsentation von Designerin Claudia Skoda, die schon seit 1973 strickt wurde. Macht begonnen. Und die Shows von GmbH und Marie Lüder zum Beispiel haben im Rahmen von Berlin Contemporary stattgefunden. Das ist ein Förderprogramm, das gemeinsam vom Berliner Senat und dem Lobbyverein Fashion Council Germany entwickelt wurde. Und das ist quasi so der Verein, der die Fashion Week organisiert. Und das heißt, der Senat stellt Fördergelder zur Verfügung und der Fashion Council stellt eine Fachjury bestehend unter anderem aus JournalistInnen, EinkäuferInnen, UnternehmerInnen zusammen, die dann um die 20 Marken auswählt und diese 20 Marken und DesignerInnen bekommen dann jeweils 25.000 Euro für die Realisierung einer Modenschau zur Verfügung gestellt.
Das heißt, Berlin Contemporary ist eine neue Initiative, um deutsche Designerinnen und Designer zu unterstützen?
Ja, genau. Das ist ein Förderprogramm, das seit Januar 2023 besteht. Und vorher war ja Mercedes-Benz eben lange der Hauptsponsor, wie Sie eben schon gesagt haben. Und die haben sich aber 2022 eben zurückgezogen. Und zusätzlich hat natürlich auch die Pandemie die Branche erschüttert und der Veranstalter der Fashion Week, die Premium Group, ist kurzzeitig von Berlin nach Frankfurt abgewandert. Und all das hat den Berliner Senat dazu gebracht, die Unterstützung deutlich zu erhöhen. Das heißt, während der Senat die Fashion Week bis dahin lediglich mit 300 bis 450.000 Euro pro Saison unterstützt hat, hat Berlin das Budget 2021 auf 3,5 Millionen Euro erhöht.
Und kann Berlin damit jetzt so als Modestadt international wieder interessanter werden?
Ja, Berlin hat ja in der Vergangenheit immer versucht, sich an anderen Fashion Weeks ein bisschen zu orientieren und ist dabei immer so ein bisschen hinter Städten wie Mailand, Paris, New York und auch Kopenhagen zurückgefallen, so auf jeden Fall wurde immer gesagt. Und dort präsentieren eben auch viel bekanntere Marken, die auch andere Prominenz und Fachleute anziehen. Und Berlin hatte das eben nie so richtig und schien da immer so ein bisschen noch auf der Suche nach einer eigenen Identität gewesen zu sein. Und insofern kann die Umstrukturierung, die durch das Wegfallen von Mercedes-Benz als Geldgeber stattgefunden hat, schon wichtige Impulse geben.
Was für Impulse könnten das sein? Also was für einen neuen Fokus hat man sich da gesucht?
Ja, statt zu versuchen, im High-Fashion-Bereich mitzuspielen, wäre es vielleicht interessanter, so ein bisschen die Aspekte zu nutzen, die Berlin ausmachen. Und Berlin ist ja, das ist ja auch das Interessante, eigentlich eine bekannte Modestadt, aber eben vor allem mit Blick auf Street-Style und Clubkultur. Und das zeigen Labels wie eben GmbH, aber auch Namilia zum Beispiel, die am Mittwoch präsentieren und die eben beide stark von der Techno-Rave- und King-Szene informiert sind. Und in der Vergangenheit hat die Berlin Fashion Week sich eben sehr stark auf Kommerzialisierung und große Labels fokussiert. Und das hat es für Newcomer eben besonders schwer gemacht. So eine Show zu machen, die kostet mindestens 10.000 Euro und das können sich viele junge Labels gar nicht leisten. Und insofern sind die Fördermaßnahmen schon so ein wichtiger Schritt und können dabei helfen, Mode und Handwerkskunst wieder mehr in den Fokus zu rücken.
Also zurück zum Wesentlichen, zu dem, was Berlin ausmacht. Das ist jetzt also das Konzept?
Ja, es könnte schon sein, dass die Berlin Fashion Week sich jetzt nochmal neu etabliert. Das erkennt man unter anderem daran, dass die Modeschauen nun wieder auch von einem Fachpublikum und teils auch von internationalen Gästen besucht werden. Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass es bei der Unterstützung der Modeszene als Teil der Kreativbranche in Berlin ja nicht nur um Fashion Weeks geht. Also junge Labels in Berlin, denen fehlt es oft schon an Geld, um ihre Kollektion überhaupt produzieren lassen zu können. Und zusätzlich gibt es in Berlin nicht mehr genügend Handwerksbetriebe und Nähateliers. Und das heißt, die Strategie des Fashion Councils und des Senats, die Präsentation auf der Fashion Week für die DesignerInnen und Marken zu finanzieren, ist ein erster Schritt. Langfristig gesehen bräuchte es aber Strategien für eine nachhaltige Nachwuchsförderung, um ModedesignerInnen nicht nur während der Fashion Week zu unterstützen, sondern auch im Daily Business. Und das könnte zum Beispiel heißen, den Übergang zwischen Ausbildung und Etablierung in der Branche zu erleichtern, an dem aktuell eben noch super viele junge DesignerInnen scheitern.
Okay, wir sind gespannt, wie sich das entwickelt. Vera Glocke über die Berlin Fashion Week, die heute offiziell eröffnet worden ist.
Fazit.
Die Romane von Ismail Kadare handeln von den Mythen der Identität und der Geschichte seines Heimatlandes Albanien. Seit langem galt er als Anwärter auf den Literaturnobelpreis. In Deutschland wurde er unter anderem durch seine Bücher Die Festung, November einer Hauptstadt und Der Schandkasten bekannt. Jetzt ist Ismail Kadare im Alter von 88 Jahren in Tirana gestorben. Seine politische Rolle in Albanien war nicht immer unumstritten. Kritisiert wurde seine Unterstützung des kommunistischen Systems unter Diktator Enver Hoxha. Gleichzeitig hatte ihn dieses Regime überwacht und mit Publikationsverboten belegt. Tobias Wenzel erinnert an den Schriftsteller, dessen Werk mehr als 80 Romane, Theaterstücke, Drehbücher, Gedichte, Essays und Geschichtensammlungen umfasst.
Bitokne huaj binte shi për zjerë më të borë, Im Herbst 2007 las Ismail Kadare in seiner Wohnung in Tirana die ersten Zeilen des Romans »Der General der Toten Armee«. Darin kommt ein italienischer General nach Albanien, um die italienischen Opfer des Zweiten Weltkriegs zu exhumieren und in die Heimat zu überführen. Der später verfilmte, absurde Antikriegsroman, erschienen im Original im Jahr 1963, machte den albanischen Schriftsteller international bekannt. Sein großes Thema war und blieb das eigene Land. Albanien vor, während und nach der kommunistischen Diktatur. Kadare freute sich zwar über die Wende, aber er sparte auch nicht mit Kritik.
Dies ist ein demokratisches Land. Hier herrscht die absolute Freiheit. Aber die Menschen, die früher für die Geheimpolizei gearbeitet haben, darunter leider viele Schriftsteller, wollen nicht, dass die Geheimakten geöffnet werden. Sie sagen, alle Menschen seien während der Diktatur schuldig gewesen. Wenn Schriftsteller regimetreue Literatur veröffentlicht haben, dann ist das zwar eine literarische Sünde, aber doch nicht damit zu vergleichen, dass Autoren ihre Kameraden nicht nur ins Gefängnis, sondern auch in den Tod geschickt haben.
Die meisten Spitzel des Überwachungsstaates seien bis heute nicht zur Rechenschaft gezogen worden. Die totale Überwachung ist auch das Thema von Spiritus. 2007 erschien der Roman auf Deutsch. Darin schilderte Kadare, wie immer gekonnt überhöht, die akustische Überwachung im kommunistischen Albanien. Der Diktator droht zu erblinden und traut nur noch seinem Gehör. Also lässt er an den Körpern seiner Bürger heimlich Wanzen anbringen. Während der Diktatur befand sich Ismail Kadare in einer besonderen Lage. Seine Romane waren im nicht-kommunistischen Ausland erfolgreich. So war er zugleich Aushängeschild und gefürchteter Intellektueller des Regimes. Einige Kritiker allerdings warfen dem 1936 geborenen Kadare vor, er habe, auch als Parlamentsabgeordneter, den kommunistischen Machthabern zu nahe gestanden.
Was heißt es denn, in einem Land wie diesem dem Regime nahe zu stehen? Vielleicht, dass ich am Leben war? 5 meiner Bücher sind in Albanien verboten worden. Und jetzt greift man mich an mit Worten wie, warum sind sie denn nicht hingerichtet worden? Sie waren am Leben, also standen sie dem Regime nahe.
Seine internationale Bekanntheit, so Ismail Kadare, habe ihn im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen davor bewahrt, inhaftiert oder gar ermordet zu werden. Entschlossen und stark gestikulierend verteidigte sich Ismail Kadare gegen derartige Vorwürfe. So auch 2007 in seiner barock eingerichteten Wohnung in Tirana. Im Rücken des Autors hing ein Ölgemälde, das Eva mit einem Apfel zeigte, dem Symbol der Verführung. Auch Ismail Kadare wurde in jungen Jahren verführt von der Literatur.
Quand j'étais 12 ans, 13 ans, j'étais très attiré par la grande littérature.
Mit 12, 13 Jahren zog mich die große Literatur in ihren Bann. Ich lebte in einer mittelalterlichen Stadt, in Girokastra. Seltsamerweise spielte das große Haus, in dem ich aufwuchs, eine sehr wichtige Rolle. Es hatte 3 Stockwerke und wir lebten darin mit nur 6 Personen. Wir 3 Kinder, mein Vater, meine Mutter und die Großmutter. Die Zimmer waren nahezu leer. Leere Zimmer haben einen großen Einfluss auf einen Jugendlichen, umso mehr, wenn er eine Neigung zur Fantasie hat. Ich fühlte mich wie in einem Schloss.
Surtout quand vous êtes mon penchant vers la fantaisie. C'est comme un château.
Dem Haus seiner Kindheit und seiner Geburtsstadt Girokastra setzte er 1970 ein Denkmal mit dem Roman Chronik in Stein. Das Buch wurde erst 18 Jahre später auf Deutsch veröffentlicht. Überhaupt wurde das Werk des studierten Literaturwissenschaftlers Kadare in Deutschland spät entdeckt. Ganz im Gegensatz zur Rezeption in Frankreich. Zuletzt lebte Kadare abwechselnd in Paris und Tirana. Jetzt ist der bedeutendste Schriftsteller Albaniens gestorben. In über 40 Sprachen kann man sein Werk lesen. Ein Werk, das ebenso konsequent wie virtuos um das Land Albanien kreist.
On dit parfois, Ismail Kadare, il était un dictateur aussi.
Manchmal sagen einige Leute, Ismail Kadare war auch ein Diktator. In einem Sinn stimmt das. In Albanien herrschte eine kommunistische Tyrannei. Und wenn man dort ein berühmter Schriftsteller war, dann war man Vertreter einer alternativen Tyrannei, einer spirituellen. Das ist die wichtigste Aufgabe der Literatur, eine Parallelmacht zu schaffen. Und ich war die Parallelmacht, eine spirituelle Macht. Das ist Spiritualität. Da sind wir also wieder beim Roman Spiritus.
Tobias Wenzel erinnerte an den Schriftsteller Ismail Kadare, der im Alter von 88 Jahren gestorben ist.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Christian Neugebauer.
Die Schauspielerin Judith Godrèche wirft zwei Filmemachern sexuellen Missbrauch vor und hat damit eine neue MeToo-Welle in Frankreich ausgelöst. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, sind nun die beiden bekannten Regisseure Benoît Jacquot und Jacques Doualon in Polizeigewahrsam genommen worden. Ihre Anwältinnen verurteilten diese Maßnahmen als Verletzung der Unschuldsvermutung. Sie glauben, dass ihre Mandanten angesichts der lange zurückliegenden Vorfälle im Rahmen einer freien Anhörung vernommen werden müssten. Beide Regisseure weisen die Vorwürfe zurück und argumentieren, die Frauen hätten in alles eingewilligt. Gegen Jacquot haben außer Godrèche zwei weitere Schauspielerinnen Klage eingereicht wegen sexueller Nötigung bzw. Vergewaltigung. Als 1960 in Brüssel über die Unabhängigkeit des Kongo von Belgien verhandelt wurde, waren auch Musiker dabei, und zwar die Band African Jazz. Sie nahm zur Feier der historischen Einigung den Song Independence Cha-Cha auf, der den Kongo und andere afrikanische Länder quasi bei der Trennung von den Kolonialherren begleitet hat. Nun ist das letzte Mitglied des Orchesters gestorben. Der Percussionist Pierre Yantula starb bereits letzte Woche im Alter von 83 Jahren, wie seine Familie mitteilte. Damals in Brüssel war der Musiker mit dem Spitznamen Petit Pierre gerade einmal 18 Jahre alt. Independence Cha-Cha wurde eines der bekanntesten Beispiele für den Musikstil kongolesische Rumba. Dieser zählt mittlerweile zum immateriellen Weltkulturerbe der UNESCO. Freiberufliche Künstlerinnen und Künstler, die für überwiegend vom Bund geförderte Einrichtungen arbeiten, haben ab heute Anspruch auf eine Mindestvergütung. Diese Honoraruntergrenzen gelten für die Sparten darstellende Kunst, bildende Kunst, Wort, Musik und kulturelle Bildung. Die ehrenamtliche Kulturbeauftragte bei der Gewerkschaft Verdi, Ina Stock, sagte dazu im Deutschlandfunk Kultur:
Ich finde das eine wunderbare Entwicklung, dass das jetzt mal angegangen wird. Allerdings die wenigsten profitieren davon, denn der Bund fördert die wenigsten Kulturprojekte. Auf langfristige Sicht ist die Hoffnung, dass wenn der Bund jetzt vorgeht, dass die Länder und die Kommunen, wo die meiste Kulturförderung stattfindet, dann nachziehen.
Ina Stock, freischaffende Musikerin und ehrenamtliche Kulturbeauftragte bei der Gewerkschaft Verdi. In Stuttgart verwandelt sich ein Ausstellungsraum für 11 Tage in eine große Küche. Mit Kochabenden rund um traditionelle Teigtaschenrezepte will die IFA-Galerie Stuttgart zeigen, wie Gerichte Geschichten und Erinnerungen hervorrufen. Außerdem will Kuratorin Bettina Korinthenberg betonen, dass Kochen Kunst ist, wie sie hier im Deutschlandfunk Kultur erklärte. Das sei schon sehr lange so.
Und ist eigentlich eine Art von Linse, um damit verbundene Themenfelder und Problematiken zu bearbeiten, wie ökologische Gerechtigkeit, kolonialer Handel, Politik von Produktion, auch Verteilung von Lebensmitteln, Arbeit, Migration, Gender. Und es ist ein Kunstbegriff, der nicht auf das Objekt fokussiert ist, sondern eben Kunst als eine Art von Werkzeug und Praxis versteht, eine bestimmte Situation herzustellen.
Die Leiterin der IFA-Galerie Stuttgart, Bettina Korinthenberg.
Und jetzt kommen wir zu 4 Studenten, 3 Männern und einer Frau, die in den 80er Jahren in Dresden Bühnenbild studiert haben und die Schnauze voll hatten vom verordneten Realismus und der vorgegebenen Staatskultur in der DDR. Sie entwickelten subversive Performances, die sie Autoperforationsartistik nannten. Im Zentrum stand der eigene Körper der Performer, der sogar bis hin zur Selbstverletzung eingesetzt wurde. Aber auch Installationen, Musik und Aktionen gehörten dazu. Im Kunstverein Ost in Berlin ist gerade eine Ausstellung zu sehen, die die Arbeit dieser 4er-Gruppe aus der Vergessenheit holt. Kurator und Leiter des Kunstvereins Ost ist Stefan Kohal und morgen wird es auch einen Talk mit allen 4 Künstlern geben. Jetzt aber erstmal guten Abend hier in Fazit, Herr Kohal.
Schönen guten Abend.
Nehmen Sie uns doch einmal mit in die 80er Jahre in Dresden. Wie subversiv war das, was die vier gemacht haben?
Ja, man muss sagen, die Autoperforationsartisten sind wirklich eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Künstlergruppe in der DDR in den 80er Jahren. Und subversiv waren natürlich allein die Aktionen schon. Allein dadurch, dass man sie nicht zuordnen konnte. Also man konnte nicht sagen, okay, das ist jetzt Malerei, das ist jetzt Performance, das ist Theater, sondern es war halt alles zusammen. Es gab halt Musik, Texte, Kostüme, schräge Geräusche, Blut in der Reihen, wirklich auch ganz viel Ekel, unangenehme Gerüche. Das Interessante war, dass man es wirklich einfach nicht zuordnen konnte. Das Publikum nicht und aber auch dann die Staatssicherheit nicht. Das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei den Autoperforationsartisten. Dieses Verunsichern, Irritieren, das Publikum auch ein wenig ratlos zurücklassen.
Weil Sie jetzt gerade Staatssicherheit gesagt haben, wie hat sich denn diese Aktionskunst in der DDR dann entwickeln können und wie hat das Publikum reagiert?
Das war großartig. Es war zu einer großartigen Zeit natürlich für die Autoperforationsartisten. Einerseits waren sie Studenten an einer Universität in Dresden. Dort haben sie sich auch kennengelernt und da fanden auch die wichtigsten oder eine der wichtigsten Performances oder der Aktionen, der Auftritte, würde ich fast sagen, statt. Einerseits gab es ein Tauwetter zu der Zeit schon. Andererseits war das natürlich alles unter dem Schutzmantel einer Universität, der Kunstschule.
Und wie haben Sie das jetzt in eine Ausstellung gebracht? Also Aktionskunst ist ja von Ihrem Wesen her schon sehr schwer festzuhalten über den Moment hinaus. Und jetzt sind wir mehr als 30 Jahre später. Also was zeigen Sie?
Ja, das Großartige ist wirklich, dass es zu der Zeit schon Kameras gab, dass es Videokameras gab, dass es Super 8 Kameras gab und damit wurden die Auftritte, die Aktionen der Autoperforationsartisten aufgezeichnet. Und das ist natürlich ganz wunderbar. Es gibt ein Archiv bei den KünstlerInnen und im Hauptraum im Kunstverein Ost werden auch diese Videos großformatig gezeigt. Dann gibt es ganz tolle Fotografien. Von vielen, vielen großartigen Fotografen wurden diese Momente, wirklich diese faszinierenden Momente festgehalten.
Die Gruppe ist ja ziemlich in Vergessenheit geraten, aber die einzelnen Künstler sind es nicht. Also Via Lewandowski gehört zum Beispiel dazu und hat eine ganz bekannte Arbeit im Eingangsbereich des Bendlerblocks gestaltet, einen roten Teppich, der das kriegszerstörte Berlin zeigt. Else Gabriel ist Professorin an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee. Warum kommt die Würdigung in einer Ausstellung dieser Gruppe erst jetzt?
Das sind natürlich alles auch Einzelkämpfer gewesen, damals schon in der Gruppe. Da gab es auch ganz viel Reibung zwischen diesen einzelnen, wirklich starken Persönlichkeiten. Else Gabriel hat einmal gesagt, ja, und dann hat man abends noch zusammengesessen und hat ewig diskutiert. Und ich meine, derjenige, der zum Schluss einfach eingeschlafen ist, wurde überstimmt. So muss man sich das vorstellen. Also es sind einfach ganz starke Persönlichkeiten. Und waren sie damals und sind sie natürlich heute. Als Gruppe, ich glaube, das ist ganz interessant, das war auch bei Clara Mosch, wir haben letztes Jahr Clara Mosch gezeigt, die fallen da einfach so ein bisschen raus. Dadurch, dass sie nicht in der DDR-Kunstgeschichte waren und auch noch nicht wirklich komplett in der Westkunstgeschichte angekommen sind, da gibt's, habe ich das Gefühl, so ein Gap, da gibt's irgendwie gerade so eine Pause. Und das versuchen wir seit mehreren Jahren, seit 2019 schon aufzufangen. Wir versuchen da wirklich eine Lücke zu schließen und diese Position wieder zu zeigen. Auch Clara Mosch hatte die erste Einzelausstellung letztes Jahr im Quos gehabt.
Und aus der Beschäftigung mit diesen Künstlern, können Sie sich so ein bisschen das Verhältnis zwischen Freiheit und Repression in der DDR erklären? Also ich finde das immer sehr schwer nachzuvollziehen, wie das eigentlich war. Denn offenbar durften Sie ja einfach auch machen. Und gleichzeitig sind Sie von der Stasi beobachtet und ich glaube auch unter Druck gesetzt worden. Also wie kann man sich das aus heutiger Sicht vorstellen?
Ich glaube, das Interessante war natürlich und das Clevere letztendlich auch von den Autoperforationsartisten, dass die Sachen gemacht haben, die man nicht einordnen, nicht zuordnen konnte. Sie haben ja nicht rebelliert auf der Bühne, sie haben keine Slogans verbreitet, keine Flugblätter verbreitet, sondern sie standen auf der Bühne und haben einfach ihren Ekel dargestellt. Letztendlich, man könnte sagen, es waren Gefühlsausbrüche zur aggressiven Selbstbefreiung. Es war ein Angriff gegen sich selbst, gegen die eigene Person, nicht gegen die Staatsmacht. Und ich glaube, das war auch der Grund, dass die Staatssicherheit, so wie auch das Publikum, ein wenig ratlos war und die wussten gar nicht, wie sollen sie die greifen, was soll da die Anklage sein?
Lässt sich irgendwas von diesen Autoperforationsartisten mitnehmen für KünstlerInnen heute, also die vielleicht auch in Unfreiheit arbeiten oder die bestehende Verhältnisse anprangern wollen? Kann man das überhaupt so eins zu eins übertragen oder gibt es irgendwelche Rezepte, die man sich abgucken kann?
Ich glaube schon, dass das möglich ist, aber man kann auf jeden Fall den Mut und die Kreativität mitnehmen. Ich glaube, wie gesagt, man muss nicht mit dem Hammer auf etwas schlagen. Ich glaube, es gibt andere Möglichkeiten.
Die Autoperforationsartisten, eine Ausstellung im Kunstverein Ost in Berlin. Morgen Abend findet ein Talk mit den vier Künstlern in der neuen Gesellschaft für bildende Kunst in Berlin statt. Stefan Koal wird auch dabei sein. Er ist Kurator der Ausstellung und Leiter des Kunstvereins Ost. Danke für Ihren Besuch und Fazit.
Ich danke Ihnen.
Und jetzt machen wir einen kurzen Ausflug in einen der berühmtesten Kurorte Europas, ins tschechische Karlovy Vary. Dort findet jedes Jahr eins der größten Kulturevents des Landes statt, das Filmfestival Karlovy Vary. Diesmal sind Stars wie Viggo Mortensen und Steven Soderbergh vorbeigekommen. Aber auch der ukrainische Filmemacher Oleg Sentsov war da und hat Filmaufnahmen mitgebracht, die das Leben der ukrainischen Soldaten im Schützengraben zeigen. Für uns verfolgt Jörg Taschmann das Filmfestival. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Karlovy Vary ist wie Berlin, Cannes oder Venedig ein A-Festival. Es hat seinen Platz mitten im Sommer. Stars kommen regelmäßig. Aber was macht eigentlich das Besondere des Festivals aus? Also was ist sozusagen seine Marke, sein Markenkern?
Also Karlovy Vary hat es insofern ein bisschen schwer, weil es genau zwischen Cannes und Venedig liegt. Also was dann so den Wettbewerb und so angeht, da ist es natürlich sehr schwer, sich da noch ein paar Perlen rauszusuchen, die natürlich von Cannes oder später auch von Venedig dann so ein bisschen weggeschnappt werden. Aber was dieses Festival eben sehr besonders macht, es hat natürlich auch einen Wettbewerb, sogar gleich zwei, ist, dass hier alles irgendwie so ein bisschen hautnah wirkt, wenn die Stars dann irgendwie da sind. Und das ist eben auch ein großes Publikumsfestival. Die Leute strömen wirklich aus dem ganzen Land hierher, auch sehr viele junge Leute, weil sie einfach Kino sehen wollen. Und Viggo Mortensen hat hier mit seinem neuesten Film, wo er selber Regie führt und auch die Hauptrolle spielt, The Dead Can Dance, hat hier eröffnet. Übrigens spielt Vicky Krieps an seiner Seite. Das ist eine Art, wenn man so will, europäischer Western. Ein bisschen so zurückgenommen, in Mexiko gedreht. Das ist die Geschichte von einem Einwanderer, der dann eine junge Kanadierin kennenlernt und sie alleine lässt, weil der Bürgerkrieg in Amerika ausbricht. Und Viggo Mortensen kam eben sehr bescheiden herüber, sehr sympathisch, hat versucht, Tschechisch zu reden, ist sowieso so ein kleines Sprachgenie, aber hat sich da wirklich Mühe gegeben. Und zum Beispiel, als der Film von Oleg Sentsov gezeigt worden ist, gestern, also schon vier Tage nach Beginn, da saß Viggo Mortensen dann einfach im Publikum, hat später Oleg Sentsov umarmt, aber hat jetzt keine große Sache daraus gemacht, sondern hat ein wirkliches Interesse und wollte einfach seine Sympathie und auch seine Solidarität mit dem ukrainischen Filmemacher ausdrücken. Und das Publikum hier ist einfach sehr leidenschaftlich, der große Saal ist wirklich ein Kinosaal, 1300 Plätze mit Balkon. Und wenn das tschechische Publikum hier einen Film feiert, dann wird der aber auch so richtig gefeiert. Das ist wirklich immer wieder ein Erlebnis. Da lief heute ein tschechischer Film, eine der wichtigsten Produktionen des Jahres. Und das Publikum hat ihn sowas von gefeiert, dem kann man sich gar nicht entziehen. Und was auch noch ganz besonders ist für Karlovy Vary, das Festival ist so ziemlich das Einzige, was ich kenne, was sich immer ein Festival-Trailer leistet. Das sind immer Kurzfilme und der ist in diesem Jahr besonders witzig. Benicio del Toro ist in Berlin auf dem Bahnsteig Niklassee und beschwert sich darüber, dass es immer dasselbe ist. Man muss immer irgendwo drehen, alles ist bla bla bla. Und dann setzt er sich nur auf eine Bank und isst Karlsbader Oblaten. Dann hat er natürlich die Lacher hier auf seiner Seite.
Ist es denn auch ein Festival, das so wie Berlin auch ein politisches Festival sein will? Also dass vielleicht Oleg Sentsov dort sein neues Filmmaterial zeigt, das ist ja so ein Zeichen dafür, oder?
In dem Fall schon. Man schreibt sich das jetzt hier nicht so groß auf die Brust. Das ist nicht so, wie Berlin das immer tut, dass es fast schon so eine Art Eigenmarke geworden ist. Aber natürlich ist das ein Statement, wenn Oleg Sentsov die Weltpremiere seines Filmes hier in Karlovy Vary hat. Der Filmemacher ist ja nach der Annexion der Krim von den Russen inhaftiert worden, gefoltert worden, saß dort jahrelang im Gefängnis. Und Festivals in aller Welt haben sich jahrelang dafür eingesetzt, dass er wieder befreit wird. Und er ist ja auch Soldat. Er war ja an der Front. Und er er hat eben Found Footage mitgebracht. Also irgendwie hat er seine Kamera eingeschaltet, ohne dass er es wusste, sagt er, und hat dann einfach so den Alltag im Schützengraben gezeigt. Und das ist kein wirklicher Film, es ist auch kein Dokumentarfilm. Er selbst hat das auch nur als ein Dokument bezeichnet. Und mir ging es halt so, dass bevor der Film losging, hat er eine sehr bewegende Rede gehalten. Er hat zum Beispiel gesagt, dass das, was wir jetzt sehen werden, dass die Menschen, die Leute, die Soldaten, die wir jetzt sehen werden, dass da nicht mehr alle leben. Und das geht einem natürlich unter die Haut. Der Film selbst oder dieses Dokument selbst, das ist ein bisschen monoton einfach, weil man sieht einfach nur diesen Alltag im Schützengraben und so. Nach einer halben Stunde hat man eigentlich verstanden, um was es geht. Es gibt da keine Dramaturgie. Es gibt, muss man sagen, glücklicherweise jetzt auch keine Toten zu sehen. Aber alles spielt nur so ein bisschen über die Tonebene, wenn man sich Befehle gibt, wenn sie sich als Chelsea oder als Biden anreden. Trotzdem finde ich, dieses Dokument müsste irgendwie noch bearbeitet werden, weil so wirkt es fast ein bisschen zu roh. Und ich weiß nicht, ob es damit so beeindruckend ist, wie sich Oleg Sentsov das vielleicht wünscht.
Sie sind seit 4 Tagen da, jetzt ist Halbzeit bei dem Festival. Was waren bisher Ihre Höhepunkte?
Also ich freue mich sehr, dass in diesem Jahr die tschechischen Filme wieder sehr gut, sehr sehenswert sind. Ich mag das tschechische Kino, das hat ein bisschen geschwächelt. Da gab es eben heute die wichtigste Produktion des Jahres, Waves heißt sie, da geht es um tschechische Journalisten, 68, die sich sehr für Pressefreiheit eingesetzt haben, bevor die Russen einmarschiert sind. Das ist hier mit lokalen Stars gedreht, wurde sehr gefeiert. Das ist ein Film, der sehr unter die Haut geht und auch in der heutigen Zeit eben sagt, wie wichtig Journalismus ist. Und ein sehr schöner Höhepunkt für mich war, Steven Soderbergh kam, es gibt hier eine Kafka-Reihe und da zeigte er seinen 30 Jahre alten Kafka-Film ganz neu geschnitten. Der heißt jetzt nämlich Mr. Kneff, hat einfach nur Musik drunter gepackt. Es gibt keine Dialoge mehr, sondern nur noch Untertitel statt Dialogen. Und er hat den Film wie so einen Schwarz-Weiß-Film gemacht. Er selbst sagt, es ist ein Stummfilm, der nicht stumm ist. Das war sehr schön. Dann hat er heute eine sehr schöne Masterclass gegeben, sehr viel geplaudert, wie er überhaupt zum Film kam. Als 12-Jähriger hat er nämlich Der weiße Hai von Steven Spielberg 28 Mal gesehen und den komplett analysiert. Also das war für mich wirklich ein großer Höhepunkt, Steven Soderberghs Film und eben auch ihn zu erleben, wie er selbst so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert.
Jörg Taschmann, unser Filmkritiker beim Festival in Karlovy Vary. Danke für diese Eindrücke.
Sehr gerne.
Und die Kulturseiten der Zeitungen von morgen stehen ganz im Zeichen der ersten Runde der Parlamentswahlen in Frankreich. Hans von Trotha hat sie gelesen.
Wer dieser Tage Paris besucht, berichtet Lena Bob für das FAZ-Feuilleton, erlebt eine Stadt in Schockstarre. Dabei, fügt sie den entscheidenden Punkt gleich hinzu, hatte sich der Aufstieg der extremen Rechten lange abgezeichnet. Zu dem Umstand, dass man ihn in Paris offenbar dennoch nicht für möglich gehalten hat, zitiert Lena Bob die, wie sie sie nennt, Theaterfrau Ariane Nouchkine. Die ging kürzlich in der Zeitung Libération mit der Kulturszene ins Gericht, warf ihr vor, ein gutes Drittel von Frankreichs Wählern mangels Vorstellungskraft ignoriert zu haben. Sprich, man wollte nicht sehen, was offen zutage lag. Das gewaltige Gefälle zwischen den linken urbanen Zentren und der konservativen France profonde, aus der jetzt freilich jeder zu berichten weiß, wie im Laufe der Jahre immer mehr Krankenhäuser und Arztpraxen schlossen, immer weniger öffentliche Busse fuhren. Sie sind die Einzigen, die wir noch nicht probiert haben, zitiert Lena Bob einen Satz, der bei Wählerreportagen im Fernsehen, Radio und Zeitungen in diesen Tagen häufig fällt. Ob das so Frankreich-spezifisch ist? Und der womöglich künftige Premierminister? Lena Bob zitiert den Mediencoach Pascal Humeau. Der habe einem Journalisten erzählt, wie er Jordan Bardella einst mit dem expliziten Ziel, einen sympathischen Fascho aus ihm zu machen, trainierte. In der Taz resümiert Klaus Leguevy, Frankreichs präsidentieller Monarch Emmanuel Macron steht recht nackt vor einer leeren Mitte. Leguevy schaut auf die Geschichte des Liberalismus, der sei in Frankreich stets ein Außenseiter gewesen. Das unwahrscheinliche Konstrukt einer liberalen Mitte stampfte der junge Emmanuel Macron 2017 mit der Bewegung En Marche aus dem Boden, setzte der stets auf die Nation beschränkten Parti Socialiste eine europäische Öffnung entgegen und verbannte den Front National in die ultrarechte Ecke. Diesem liberal-libertären Pol vertraute eine Mehrheit der Franzosen Macron an, die autoritäre Rechte in Schach zu halten. Klaus Leguevy sucht nach Erklärungen für das Scheitern, jetzt da alle Zeichen auf Entmakronisierung stehen. In der Süddeutschen weitet Gustav Seib die Perspektive. Wir blicken, meint er, in einen Abgrund, in dem die Europäische Union und die NATO paralysiert werden könnten. Brexit, Trump, der russische Überfall auf die Ukraine, jetzt Le Pen, all das galt Experten stets als unwahrscheinlich, so gut wie unmöglich, bevor es dann doch eintrat. Im Rückblick allerdings muss man sagen, unglaublich wirkt vermutlich schon in naher Zukunft die Leichtfertigkeit, mit der diese Krisen für unwahrscheinlich gehalten wurden, wenn nicht sogar schon in der Gegenwart. Frankreichs Gesellschaft, so Lena Bob in der FAZ, scheint heute tiefer gespalten denn je. Dem Land steht ein heißer Sommer entgegen, warnt sie in jeder Hinsicht. Klaus Leggewi warnt in der Taz, niemand lasse sich von Le Pens Parole Entteufelung täuschen. Damit war die Säuberung des äußeren Bildes der Partei gemeint, nicht die der Inhalte. Katholische Reaktion, extremer Nationalismus, Elitenverachtung, Judenhass, Aversion gegen Muslime, nationale Präferenz gegenüber Einwanderern und Flüchtlingen, Abschaffung des Geburtsrechts, Entmachtung unabhängiger Medien, anti-intellektueller Kulturkampf. Und Gustav Seibts Warnung in der Süddeutschen lautet: Wir Zeitgenossen von 2024 bewegen uns an der Oberfläche der Geschichte, in der es nun auf einzelne Entscheidungen, auf eingegangene oder vermiedene Risiken, auf Vorsicht oder Leichtfertigkeit ankommt. Davor zitiert Seibt Kurt Tucholsky, der schon im Jahr 1925 über Hindenburg schrieb, er sei ein Mann, dem der Krieg wie eine Badekur bekommen sei. Der wird Präsident der Deutschen Republik, die es nun nicht mehr lange sein wird. Sie hat's, setzt Tucholsky 1925 bitter nach, verdient.
Fast 100 Jahre ist dieses Zitat alt. Das war Hans von Trotha mit der Kulturpresseschau. Und das war's von Fazit für heute. Am Mikrofon war Elena Gorges.